This is the NBA Finals. If you need an extra motivation, you have a problem. The NBA Finals. The NBA Finals.
Wir analysieren Spiel 1 der NBA Finals. Wo lag der Schlüssel zum Erfolg der Raptors? Was lief bei den Warriors schief? Außerdem ein kurzer Rückblick auf den ersten Finalanzug der Toronto Raptors. Und welche Spieler konnten sich in den Playoffs extrem steigern? Und bei wem zeigt das Tacho in die andere Richtung? Viel Spaß beim NBA Tauchgang. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
NBA-Fans, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des NBA-Tauchgangs. Es ist soweit, die NBA Finals haben begonnen. Die Toronto Raptors konnten das erste Heimspiel gegen die Golden State Warriors für sich entscheiden. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Nils Horstmeier und mit mir im Gespräch sind zwei NBA-Nerds aus der Hauptstadt. Zum einen haben wir den Go-To-Guys und jeden Tag NBA-Podcast-Host, Marathon-Talker Jonathan Walker. Grüß dich, Jonathan.
Hi Nils, hi Arne. Freut mich dabei zu sein mal wieder.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Yeah. Und aus dem NBA-Tauchgang-Team natürlich in seiner ersten Finals-Podcast-Performance für seine Liebe fürs Spiel und dessen Stats anerkannt, Arne Brandt. Grüß dich, Arne.
Hi Jungs, hi Leute.
Hi.
Super, schön, dass ihr da seid. Mit jeden Tag NBA haben wir auch schon einen Podcast, der sich mit diesem ersten Finals-Spiel schon befasst hat. In dieser Episode wollen wir uns auch mit diesem Game 1 der NBA Finals beschäftigen, auch nochmal einen kurzen Rückblick wagen auf Game 6, also Spiel 6 der Conference Finals zwischen den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks. Das war auf jeden Fall ja auch ein Kracher. Und dann wollen wir uns noch mal ein bisschen angucken, welche Spieler in den Playoffs eigentlich an Wert gewonnen haben und verloren haben. Wer hat gute Playoffs gespielt und wer nicht? Das definieren wir dann später noch mal ein bisschen genauer. Ja, Jonathan, du hast schon einige Worte zu Spiel 1 verloren, aber jetzt für dich mal so in der Kürze gesagt, was waren für dich die Knackpunkte im Spiel 1? Warum haben die Toronto Raptors das Spiel für sich entschieden?
Ja, im Prinzip ist das eingetroffen, was ich schon seit der letzten Offseason gesehen habe und auch immer wieder erwähnt habe, und zwar, dass die Raptors einfach ein sehr, sehr gutes Matchup sind gegen die Golden State Warriors. Natürlich sind die Warriors in Bestbesetzung, wenn alle fit sind, also auch natürlich Durant dabei ist, der jetzt fehlt und auch, wie jetzt mittlerweile bekannt ist, für Spiel 2 nicht dabei sein wird. Und dann müssen wir mal gucken, ob und wann er in der Serie dann überhaupt noch eingreifen kann und in welcher Form er dann noch ist. Also wenn die Warriors in Bestbesetzung sind, dann müsste man dann nochmal vielleicht überlegen, wie es dann wirklich aussehen würde. Aber in der Form, wie sich hier Golden State jetzt eben darstellt, sind die Raptors einfach ein super Matchup gegen sie. Ja, also sie haben einfach verschiedenste Defender-Typen. Sie können jeden der Stars der Warriors einigermaßen im Zaum halten. Und wenn dann nicht gerade irgendwelche Rollenspieler der Warriors explodieren, von denen sie ja jetzt in dieser Saison auch nicht mehr so viele auf der Bank sitzen haben, dann haben sie es einfach unglaublich schwer gegen die Raptors. Vor allem im Halbfeld waren sie extrem mies, hatten da keine Antworten gegen die Raptors-Defense in diesem ersten Spiel. Und deswegen haben die Raptors im Prinzip das Spiel einigermaßen kontrolliert. Es war jetzt kein Blowout, aber diese 9 Punkte am Ende, 118 zu 109, die spiegeln schon ganz gut wieder so das Kräfteverhältnis hier in diesem ersten Spiel dar. Also die Raptors haben immer so zwischen 5 und 10 Punkten vorne im Schnitt. Und immer wenn eine der gefürchteten Runs der Warriors hier drohte einzusetzen, dann hatten die Raptors da immer eine passende Antwort. Und auf der anderen Seite war es natürlich das Pascal Siakam-Game, der heute einfach nicht daneben werfen konnte, zwischenzeitlich 11 Field Goals in Folge getroffen hatte, was auch ein NBA-Rekord war. Und ja, den hatten die Warriors auch überhaupt nicht im Griff. Und ja, diese beiden großen Faktoren sehe ich hier und das ist einfach der Grund, wieso die Raptors hier jetzt das erste Heimspiel gewinnen konnten.
Jungs, wie waren denn vor der Serie eure Tipps für die Finals?
Ja, also ich habe auf die Raptors getippt, tatsächlich in 7 Spielen. Einfach aufgrund der Faktoren, die ich jetzt schon genannt hatte. Also das hat mich jetzt auch nicht besonders überrascht, wie hier Spiel 1 ausgesehen hat. Ich würde zwar davon ausgehen, dass die Warriors jetzt hier noch Adjustments finden. Dafür sind sie einfach gut genug gecoacht, erfahren genug und sollten auch das ein oder andere Ass hier im Ärmel haben. Und bei den Warriors hat jetzt auch keiner so richtig gut gespielt. Curry hat ein gutes Spiel, aber vom restlichen Kader war ich jetzt auch nicht so überzeugt von den Leistungen her. Da ist schon noch ein bisschen mehr drin, deswegen gehe ich hier auch weiterhin von der engen Serie aus.
Ja, Nils, wie war dein Tipp vor den Finals?
Ja, ich glaube auch, dass es wirklich eine heiße Serie wird, ein spannendes Ding. Und insgeheim muss ich sagen, dass ich den Toronto Raptors die Daumen drücke und alles Gute wünsche, wie auch schon in der letzten Serie. Aber trotzdem würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Golden State Warriors das in 7 gewinnen, wenn es denn so kommt, dass Kevin Durant wiederkommt. Also wenn Kevin Durant, sagen wir mal, nach 2 Spielen dazustößt und an seiner Leistung anknüpfen kann, dann sehe ich, dass die Warriors das Spiel in 7 gewinnen, auch aufgrund ihrer Erfahrung und dann der personellen Stärke. Aber auch bei diesem Mal nagel mich nicht drauf fest, wie bei Milwaukee gegen Toronto, diesen Raptors ist alles zuzutrauen. Was meinst du denn, Arne?
Also mein Tipp vor der Serie war, dass die Raptors 4-2 gewinnen, dass sie im 6. Spiel in Oakland den Sack zumachen. Und ich muss sagen, ich hatte die ganze Saison ein ziemlich gutes Gefühl bei den Raptors. Ich habe im Dezember in unserem Podcast schon gesagt, dass die Raptors für mich also mein Tipp sind, dass sie den Titel holen. Natürlich ist das zu so einem frühen Zeitpunkt schon noch so ein bisschen Rätselraten. Niemand kann so früh sagen, wie es genau aussehen wird. Da kommen so viele Faktoren noch dazu und Verletzungen und so weiter. Und ich habe die ganze Saison gesagt, dass die Warriors dieses Jahr eventuell fällig sind, das Ding nicht zu gewinnen. Und für mich war immer auch ein Gedanke dabei, dass sie seit so vielen Jahren jetzt so viel mehr Spiele machen müssen, dass sie einige Spieler dabei haben, die immer verletzungsanfällig sind und dass bestimmt irgendeiner in den Playoffs nicht fit sein wird. Und jetzt sind es ja tatsächlich gerade, also Cousins, Iguodala hat jetzt wieder gespielt, aber sah auch eigentlich am Ende ziemlich angeschlagen aus. Da bin ich auch mal gespannt, ob er die Serie zu Ende spielen kann. Durant ist raus und selbst wenn er wiederkommt, bin ich mal gespannt, ob er so eine große Leistung liefern kann, dass er wirklich einen Unterschied macht. Also ich glaube nicht, dass wir den Durant sehen werden, den wir zum Beispiel gegen die Clippers und teilweise gegen Houston gesehen haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass so eine bestimmte Erwartung, die ich hatte, wie es laufen könnte, jetzt hier tatsächlich eintrifft. Und ich muss sagen, in diesem vor der Serie habe ich gedacht, die Defense der Raptors gegen die Bucks war so krass. Gegen Antetokounmpo war so krass. Die Bucks haben so eine unglaublich gute Saison gespielt und kein Team hat es geschafft, das zu stoppen. Diese krasse Penetration und diese Dominanz in der Zone von Antetokounmpo und dieses Shooting drumherum, dazu die krasse Defense. Und die Raptors haben 4-mal hintereinander gegen die Bucks gewonnen. Und für mich war so ein Knackpunkt, das habe ich im Podcast auch schon gesagt, Spiel 4 gegen die Bucks, wo Kawhi so ein bisschen angeschlagen war, nachdem sie vorher in Double Overtime gewonnen hatten und er einfach die anderen brauchte, um abzuliefern, um ihn zu tragen. Und das war auch das erste gute Spiel von Van Vliet. Und ich habe das Gefühl, da ist was passiert. Und einfach, was die Bucks schon in der Serie gegen die, was die Raptors schon in der Serie gegen die Bucks gezeigt haben, ist einfach diese krasse Defense. Also ich habe einfach auch nochmal gedacht, Portland hat quasi keinen richtig guten Verteidiger und die Raptors haben fast nur gute Verteidiger. Und die Kommunikation und der Anspruch, den diese Raptors-Defense erfüllt, so schwierige Rotation und fast alles funktioniert. Ich habe schon gegen die Bucks immer gedacht, die Bucks hatten die beste Defense der Regular Season, die Raptors machen aber fast keine Fehler und die Bucks haben ständig Miscommunications. Und ich habe einfach gedacht, wenn die das so gegen die Warriors spielen, dann wird das sehr, sehr schwer, denn die Warriors haben einfach zu wenig Hilfe, zu wenig drumherum. In der Serie gegen Portland haben schon eigentlich nur Clay und Steph die ganzen Dreier geschossen. In der ganzen Serie gegen die Blazers hat der Rest des Kaders nur 9 Dreier getroffen oder 7 Dreier. Ich glaube, 7 von 30 waren es. Ich kann gleich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und ich habe gedacht, wenn das so gegen die Raptors weitergeht, dann werden sie die beiden einfach ausschalten. Und jetzt in dem Spiel war es eben dann auch tatsächlich so, Curry hat 4 Dreier getroffen. Einer davon war nach einer Miscommunication, die einzige im ganzen Spiel im zweiten Viertel. 2 waren nach Offensiv-Rebounds, wo sie ihn vergessen haben und er komplett freistand. Ansonsten gibt's da kaum was Offenes. Also das wird richtig schwer für die Warriors. Und ich muss sagen, nach dem ersten Spiel, auch wenn es jetzt nur 9 Punkte waren, habe ich doch eher das Gefühl, dass die Warriors sich sehr, sehr reinhängen müssen, um überhaupt 2 Spiele gegen die Raptors zu gewinnen.
Oh wow. Aber ich gebe dir recht, es wirkte das ganze Spiel so, als wenn Toronto die Kontrolle hat. Also sie waren ja auch über weite Spielteile einfach vorne. Und es hatte tatsächlich auch mit dieser defensiven Qualität zu tun. Und Definitiv haben sie Thompson und Curry richtig gut zugemacht. Curry war trotzdem fantastisch, hat einfach immer wieder seine Dreier getroffen, wenn er mal frei war, hat wirklich hochprozentig die Dinger gemacht und ist dann auch wieder zum Korb gekommen. Thompson haben sie wirklich ganz gut zugestellt. Ab und zu sind sie zu eng draufgegangen, haben dann das Foul kassiert, aber das ist vielleicht dann auch ein ganz guter Trade-off, wenn du halt trotzdem verhindern kannst, dass Curry bei den Dreiern so stark ins Laufen kommt und so viele Würfe bekommt. Und auf der Gegenseite war es schon interessant, dass die Defense der Warriors nicht so stark war, also in vielen Bereichen von Toronto wirklich Probleme hatte. Und sie haben sich ja sehr auf Kawhi konzentriert, viel gedoppelt. Aber die Rotation daraus, wenn er den Ball weggepasst hat, die war dann häufig ein bisschen langsam oder ein bisschen unkoordiniert. Und da kam es dann doch relativ häufig zu freien Würfen von verschiedensten Spielern, von Gasol, von Green, der dann auch mal wieder ein paar Dinger getroffen hat und mal seine Quote ein bisschen bessern konnte, dann von Van Vliet, Lowry nicht so gut getroffen in diesem Spiel, aber defensiv hat er sich reingehängt. Da war einfach schon eine Menge dabei und ja, vielleicht war dieses Schlüsselspiel damals gegen die Bucks jetzt auch ein Grund dafür, dass diese mentale Stärke jetzt auch da war. Siakam war tatsächlich historisch, was der da abgeliefert hat. Und deswegen, also Kawhi hat ein gutes Spiel gemacht, aber sie haben ihn echt schon ganz schön angegangen, viele Doppels. Und es hat aber in dem Fall gut funktioniert, weil die Raptors dann ihr Spiel aufsetzen konnten. Auf der Gegenseite war das eben nicht so zu merken. Also da war für mich in der Defensive jeweils der Teams dann schon auf jeden Fall der Knackpunkt zu sehen.
Also Kawhi Leonard, um es nochmal zu unterstreichen, der hat in dem Spiel keinen einzigen Midrange-Jumper getroffen. Und wenn man sich so anschaut, wie er agiert hat in den Playoffs bisher, er geht ja schon sehr, sehr viel aus der Midrange, nimmt da über die Hälfte seiner Würfe und trifft die auch mit über 50%. Mhm. Deswegen ist es ja auch für ihn eine effiziente Offense, wenn er das macht. Und in dem Spiel ging das halt gar nicht. Der Dreier ist trotzdem gefallen, 3 von 6. Und von der Freiwurflinie war auch 10 von 12. Und letztendlich war das deswegen trotzdem noch ein Spiel, das solide war für ihn. Und dann kam natürlich noch das Passing dazu. Er hat halt gut aus den Doppelteams rausgepasst. Und die Raptors haben mir keineswegs ein perfektes Spiel gespielt. Aber ich würde jetzt trotzdem das nicht überbewerten. Und ich würde auch diese 4 Siege in Folge gegen die Bucks vielleicht nicht ganz so hoch hängen, wie Arne das tut, glaube ich. Weil also zumindest habe ich das so ein bisschen rausgehört. Du hast es auch schon mehrmals gesagt, dass die Raptors die Bucks total überrollt haben. Aber die Serie war im Endeffekt, glaube ich, doch ein bisschen knapper, als diese 4 Siege in Folge das jetzt aussehen lassen, glaube ich. Denn Spiel 3 war ja wirklich haarknapp. Also das war ein Double-Overtime-Game. Das hätten die Bucks quasi genauso gut gewinnen können und dann wäre die Serie halt durch gewesen. Dann wäre jetzt die Bucks in den Finals. Also das glaube ich nach wie vor. Das hattet ihr in dem Pod vor einer Woche ja auch schon gesagt. Und auch ansonsten gab es auch in den folgenden 3 Spielen immer wieder Momente, wo die Bucks vielleicht noch was hätten drehen können. Und dann sieht es eben gleich ganz anders aus. Also ich halte die Raptors ja auch für den Favoriten. Ein bisschen knapper. Wie gesagt, wie knapp die Serie jetzt verlaufen wird, das hängt auch davon ab, wie gesagt, wann Durant zurückkommt und in welcher Form auch. Denn ich glaube auch, dass ein Durant, der nur bei 50% ist oder sowas, der einfach nur ein paar Jumper rein nageln kann. Denn ich glaube, sein Drive, ich bin jetzt kein Arzt oder sowas, aber sein Drive wird jetzt auf jeden Fall nicht bei 100% sein, wenn er zurückkommt von der Wadenverletzung, weil man einfach Probleme hat dann mit dem Antritt. Mhm. Und auch defensiv kann er natürlich noch helfen, einfach nur mit seiner Länge. Er ist einfach 7 Fuß groß und hat eine noch längere Wingspan und wird auch angeschlagen noch athletisch genug sein, um da einfach noch den einen oder anderen Wurf zu stören. Gerade von einem Siakam, der einfach ziemlich oft relativ easy zum Ring gekommen ist heute. Sodass ich eben glaube, dass ein Durant hier schon insofern einen Unterschied ausmachen kann, dass die Warriors dann halt doch noch 3 Spiele gewinnen können und dann im Endeffekt eher noch mal einen Sieg eintritt oder die Warriors vielleicht sogar noch eine kleine Chance haben, hier noch zu gewinnen. Also ich würde es jetzt noch nicht abschreiben. Wenn Durant jetzt gar nicht mehr zurückkommt oder dann halt wirklich keinen positiven Impact haben kann oder wenn jetzt auch ein Iguodala ausfallen sollte sogar. Ja, das weiß man ja auch noch nicht so genau. Er hat ja auch in der letzten Minute jetzt im Spiel, Arne hat es gerade kurz angesprochen, sich wieder irgendwas gezerrt da im Oberschenkel, irgendwie bei einer Bewegung und hat dann eine Grimasse gezogen und ist dann auch rausgegangen aus dem Spiel. Er hat dann nach dem Spiel zwar gesagt und Kerr hat auch gesagt, dass es jetzt nicht ganz so schlimm aussieht, aber sie müssen jetzt erstmal noch die Ergebnisse abwarten von der Untersuchung. Und wenn er dann irgendwie fehlen sollte, dann haben sie halt natürlich noch ein größeres Problem, weil dann fällt halt die solide oder bestmögliche Defense gegen Leonard eigentlich schon weg. Auch wenn er jetzt hier viel gedoppelt wurde, braucht man natürlich auch erstmal jemanden, an dem er nicht einfach so vorbeispazieren kann oder den einfach so überpowern kann. Also da sind gerade ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren drin, aber trotzdem würde ich die Warriors jetzt hier noch nicht abschreiben. Sie können auf jeden Fall besser performen und ja, bei den Raptors ist jetzt schon auch in dem Spiel einiges ganz gut gelaufen, was nicht in jedem Spiel so gut laufen muss. Also gerade Siakam, ja, also ich kann es nur nochmal wiederholen, das war wirklich eine historische Leistung, die er hier abgeliefert hat. Zwischen der Mitte des zweiten Viertels und der letzten Minute dieses Spiels einfach kein einziges Mal daneben geworfen. Ja, das passiert sonst einfach nicht. Und er hatte schon mal so ein Spiel in diesen Playoffs, das war Game 1 gegen die Sixers, die waren damals auch ein bisschen überrumpelt. Da hat er auch 10 Würfe in Folge reingemacht. Und wir können uns vielleicht noch erinnern, gegen die Sixers hat er dann teilweise Spiele gehabt, wo er offensiv eigentlich kein Faktor war, wo gar nichts ging von draußen, wo irgendwelche Airballs geworfen hat von der Dreierlinie, völlig frei stehen gelassen wurde. Und die Warriors haben jetzt wahrscheinlich gehofft, dass es erstmal wieder irgendwie in die Richtung geht. Auch gegen die Bucks war er teilweise nicht so der offensive Faktor. Er ist da einfach ziemlich shaky noch kein Spieler, kein Superstar oder Star, von dem man einfach erwarten kann, dass er jede Nacht seine 20 Punkte macht. Geschweige denn 32 bei 14 von 17 aus dem Feld. Und wenn Siakam halt nicht diese Nacht hat oder auch Marc Gasol keine 20 Punkte macht bei 6 von 10 aus dem Feld, dann ist es hier halt direkt ein sehr, sehr knappes Spiel. Und knappe Spiele gewinnen die Warriors eben in aller Regel. Das haben sie oft genug gezeigt, auch zuletzt wieder gegen die Blazers, wo es ja auch ein Sweep war. Und da hatte ich aber auch schon gesagt, würde ich auch nicht überbewerten, denn wenn die Blazers hier und da ein bisschen besser closen, dann geht die Serie vielleicht auch über 5 oder 6 Spiele. War jetzt nicht der Fall. Aber ja, ich glaube einfach, dass die Serie hier noch ein bisschen knapper ist, als ich das zumindest bei Arne gerade angehört hat. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nee, ich bin wirklich all in. Toronto Raptors machen das klar. Ich bin mir absolut sicher. Nimm deine ganze Kohle, Jonathan, und setz sie einfach auf die Raptors.
Habe ich schon gemacht. Ja. Aber das hat, also ich muss sagen, auch nochmal, um zu unterstreichen, wie sehr ich schon an die Raptors vor einem Jahr geglaubt hatte, also kurz nach dem Kawhi Leonard Trade, irgendwann im September, habe ich schon auf die Raptors als Champ gesetzt und ich habe wirklich nur bei 2 Teams das gemacht. Das eine war die Bucks, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, weil die Quote da über 100 war und ich einfach 2 Euro drauf gesetzt habe. Das ist natürlich futsch, aber gut, es waren nur 2 Euro und ich hätte halt 200 gewinnen können, das ist okay. Außerdem habe ich auf Giannis als MVP getippt und das sieht ja immer noch ganz gut aus. Und dann habe ich noch ein paar Euro eben auf die Raptors gesetzt als Champ. Da war die Quote nicht 100, aber halt hoch genug, dass ich gedacht habe, ja komm, also die haben jetzt Leonard und wenn der fit ist, dann haben die auf jeden Fall gute Chancen, in die Finals zu kommen. Und dann sehe ich es eben auch nicht ganz unrealistisch, dass sie mal die Warriors schlagen. Also das war wirklich schon in der letzten Offseason ja irgendwie so mein Lichtblick, dass wir nicht die Warriors Champ werden. Hier die Toronto Raptors eine gute Chance haben. Und jetzt hatte ich ja auch, ich hatte es euch glaube ich auch geschrieben in unserem WhatsApp-Chat, in den Eastern Conference Semifinals hatte ich halt auch auf die Bucks und Raptors gesetzt. Da hast du noch gesagt, Arne, das ist ja Found Money, soll ich machen. Aber dann wurde es ja doch noch knapper gegen die Sixers als gedacht. Das hat ja dann noch diesen Kawhi-Wurf gebraucht in Spiel 7. Aber im Endeffekt hat es natürlich geklappt. Und dann hatte ich in den Conference Finals jetzt auch in Kombination auf die Warriors und Raptors gesetzt. Da hatte ich nach dem 2-0 der Bucks natürlich auch schon ein bisschen Schiss, dass es nichts mehr wird. Hat dann auch noch geklappt und da habe ich jetzt einfach einen Teil des Geldes, das ich da gewonnen habe, direkt nochmal auf die Raptors gesetzt, obwohl ich ja schon was bekomme, wenn sie Champ werden. Ich gedacht habe, komm, die Quote, die war auch so gut. 3,4, also wenn man jetzt zum Beispiel 10 Euro auf die Raptors setzt, bekommt man 34 Euro zurück.
Ja, Jonathan, ich kann dir nur raten, nimm den Rest auch noch und pack's auf die Raptors. Also, was ich sagen muss, ich habe es ja eben schon gesagt, für mich ist Spiel 4 so ein richtiger Knackpunkt gewesen. Ne? 120 zu 102 gegen die Milwaukee Bucks. Und in dem Spiel ist Fred VanVleet richtig, also aus seinem Slump ausgebrochen und hat seitdem auch wirklich in jedem Spiel gut gespielt. Und Fred VanVleet hat jetzt auch in Spiel 1 gegen Steph Curry richtig gute Defense gespielt.
Ja.
Und danach haben sie die Milwaukee Bucks eben nicht total aus der Halle gefegt, aber sie haben sie bei 99 und bei 94 Punkten gehalten. Und die Milwaukee Bucks hatten in der vergangenen Saison die 4th beste Offense der Liga. Und sie haben das eben gemacht, indem sie tatsächlich genau das, was die Bucks machen wollten, ihnen weggenommen haben. Und ich habe vor diesem ersten Finale gedacht, mal sehen, ob sie das mit den Warriors auch hinkriegen. Mal sehen, ob sie tatsächlich es schaffen, diszipliniert Steph und Clay richtig gut zu verteidigen und dann eben diese ganzen Aktionen, die Counters, auch gut zu verteidigen. Nämlich, was ja gegen Portland ständig passiert ist, wenn man zum Beispiel Steph doppelt, dann passt er den Ball. Danach gibt's die Überzahlsituation, Draymond Green spielt das aus und es gibt einen Layup oder einen Alley-Oop. Aber gegen die Raptors gibt es das eben nicht. Die Raptors haben das so gut gemacht, Die Warriors haben in der Zone 32 Punkte gemacht, die Raptors selber 40. Und viele von den Punkten, die in der Zone gekommen sind, waren dann eben auch noch in der Schlussphase. Und ich habe insgesamt das Gefühl, die Golden State Warriors sind bei diesem Spiel sogar noch ganz gut weggekommen. Denn sie haben sehr, sehr viele Freiwürfe bekommen. Steph Curry hat da super viele Bullshit-Fouls gezogen, die er nicht in jedem Spiel bekommt. Und dazu haben die Warriors 17 Turnover gemacht und die Raptors haben aber nur 17 Punkte aus den 17 Turnovers gemacht, während die Warriors selber 17 Punkte aus 10 Turnovers von den Raptors gemacht haben. Also ich habe das Gefühl, da war schon auch noch mehr drin und dieses Spiel von Siakam, dass der so abdreht, das ist einfach auch das, was die Warriors ihnen quasi gegeben haben. Die Warriors haben eben total versucht, Kawhi Leonard zu stoppen und sind da eben sehr aggressiv gewesen, dann haben eben andere Leute die Räume und zudem haben sie eben einfach bestraft, dass Draymond Green roamen will und dass er sich eben auf dem Feld bewegt, um andere Leute eben zu stoppen. Das bedeutet, sie haben jetzt einfach schon mal mit dem guten Spiel von Pascal Siakam Draymond Green quasi gezeigt, hey, wenn du Siakam verteidigst und auch noch Help Defense spielen willst, dann funktioniert das einfach nicht. Also sie haben einfach es geschafft, genau das, was die Warriors gemacht haben, den Gameplan der Warriors in diesem Spiel zu zerstören, Steph und Clay das Leben super schwer zu machen und einfach auch direkt zu offenbaren, alles drumherum ist einfach nicht gefährlich. Also wenn die Warriors die Raptors schlagen wollen, dann müssen das Steph und Clay machen und die beiden sahen in dem Spiel schon so aus, als wenn sie gedacht haben, oh shit, sowas haben wir bisher noch nicht gesehen, das wird richtig schwierig. Also ich habe wirklich in die Gesichter der beiden geschaut und habe gedacht, die wissen schon, was auf sie zukommt. Das wird eine harte Serie. Und ich habe nach dem Spiel gedacht, oh Mann, ich glaube, die Warriors können diese Serie nicht gewinnen. So sieht's aus. Das ist mein Gefühl.
Ja, ich habe es ja anders getippt. Von daher muss ich hier, glaube ich, eben nochmal einhaken. Und ich glaube, du hast sehr, sehr viele Punkte genau richtig genannt. Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass wir in Spiel 2 nochmal echt von so einem Bounce-Back-Game von den Warriors ausgehen können, dass, wo sie halt jetzt nochmal die gewissen Umstellungen machen und sich eben auf das Spiel von Toronto einstellen. Es war definitiv so, dass Toronto gerade die Situation rund um Draymond Green perfekt ausgenutzt hat und auch das Spiel von Siakam hast du in dem Fall sehr, sehr gut beschrieben. Draymond Green hatte da diese Doppelrolle, aber er hat auch generell einfach kein so gutes Spiel gemacht. Seine sonst so guten defensiven Entscheidungen waren da nicht immer on top und auch offensiv ist er relativ schwach gewesen. Er hat ja 2 von 9 aus dem Feld geworfen, hat selber ja auch schon vor dem Spiel ein Interview gegeben und gesagt, wenn Kevin Durant nicht dabei ist, muss er mehr ein offensiver Threat sein, muss also mehr Würfe auch nehmen und da auch aggressiv sein können. Das hat er nicht geliefert. Gleichzeitig hat er wirklich teilweise den Ball weggeworfen, weil einfach eine Miscommunication da war. Ist natürlich auch hat natürlich auch mit der Defense der Toronto das zu tun, aber teilweise ging da auch mal gleich zu Anfang ein Pass ins Aus, der an Stevenson gedacht war und an Livingston, sorry. Und 6 Turnover insgesamt. Also er hat schon ein relativ fehlerbehaftetes Spiel gehabt und außer Curry und Thompson kam eben in diesem Spiel nicht viel Scoring, nicht viel Shooting, es fehlte eine ganze Menge. Und tatsächlich, der Blick auf die Bank bei den Warriors, der ist mittlerweile echt sehr, sehr dünn. DeMarcus Cousins sieht so aus, als solltest du ihn eigentlich in den Finals nicht mehr einsetzen.
DeMarcus Cousins? Hat er gespielt? Ich dachte, das wäre Mo Spates gewesen.
Spates sitzt irgendwo auf einer Couch und isst Chips oder so. Also Cousins auf jeden Fall nochmal einen Schritt langsamer als zu Beginn dieser Playoffs. Der wirkte für mich noch nicht, als wenn er einigermaßen spielbar wäre jetzt.
Cousins war in mehreren Aktionen auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass Siakam diese Layups im Fastbreak bekommen hat.
Aber Siakam hat auch teilweise das 1 gegen 1 mit Green gesucht. Auch da hat er gescored. Also da waren schon.
Der hat die Hälfte seiner Punkte gegen Green gemacht, glaube ich. 16 Punkte hat er gegen Green gemacht.
So viel ja, und er hat ihn ein paar Mal richtig alt aussehen lassen. Oder dieser Olajuwon, wo er im Low-Post antäuscht, dass er sich links rumdreht mit dem Rücken zum Korb und dann rechts dreht und einfach Green ist einfach weg. Oder der auch im Fastbreak, dieser Euro-Step, wo er einfach an ihm vorbeigeht. Also Green sah da wirklich gegen Siakam teilweise nicht aus wie der beste Verteidiger aller Zeiten.
Nee, auch wenn er sich gerne selber so beschreibt. Ja, ich denke trotzdem, es ist einiges möglich für die Warriors, hier noch was zu drehen. Und ich glaube auch, dass es an gewissen Stellen für Toronto einfach ein sehr, sehr starkes Ding war. Und ich glaube, das hat Van Gundy neulich gesagt, wenn du das erste Spiel als Auswärtsteam verlierst, dann ist es eigentlich besser, du gehst mit einer eher deutlichen Niederlage nach Hause, als wenn du das Ding halt so richtig knapp verlierst. Jetzt haben sie irgendwie einmal auf den Sack bekommen und dafür kommen sie nächstes Spiel wieder und können sich neu aufstellen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf Spiel 2, wie das abläuft. Ob es nochmal in die gleiche Richtung geht oder ob die Warriors hier defensiv vor allem nochmal eine Schippe drauflegen können.
Ja, ich auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Warriors in Spiel 2 besser aussehen, dass sie auch stärker verteidigen, dass es den Raptors noch schwerer machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so gut ist, wenn Draymond Green es jetzt als seine Berufung ansieht, und das hat er ja heute Postgame so gesagt, Pascal Siakam komplett auszuschalten, weil das heißt halt auch, dass er mehr an ihm dran ist, und dann ergeben sich ja zwangsläufig mehr Räume für Kawhi Leonard und Co. und wahrscheinlich auch für Kyle Lowry, die ja jetzt offensiv nicht so toll waren in Spiel 1. Ich würde fast eher mit der Strategie fahren, Siakam vielleicht die ganz einfachen Körbe ein bisschen mehr wegzumachen, also dass er vielleicht nicht mit so viel Anlauf in die Zone kommt, auch in den Transition ein bisschen mehr, also die Transition Defense einfach zu verbessern, schnell nach hinten zu sprinten, dass er da nicht immer allen vorwegläuft und dann einfach dunken kann oder einen Korbleger hat. Aber jetzt irgendwie zu gucken, dass er auch keine freien Jumper mehr bekommt und so, das würde für mich zu weit führen. Denn ich glaube einfach, dass er shaky ist und dass er quasi von selbst, wenn jetzt nicht gleich die ersten zwei reingehen oder sowas, dass dann einfach sein Selbstbewusstsein direkt leidet. Und ich meine, der hat heute Pull-Up-Jumper aus der Midrange genommen und getroffen. Das sieht man bei Siakam einfach normalerweise nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt noch mindestens dreimal bringt, bis dann die Raptors Champ wären oder so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Draymond dann Siakam verteidigt. Jetzt Spiel 1 hat er nicht mal angefangen gegen Siakam, sondern hat dann erstmal gegen Gasol verteidigt aus irgendeinem Grund. Und Jordan Bell stand gegen Siakam. Gestern haben sie dann irgendwann umgeswitcht, auch weil Jordan Bell ja nicht so viel gespielt hat. Dann war irgendwann Looney mit drauf, dann Cousins und so. Da rotiert Curry ja immer ganz gerne munter durch. Sie können halt gerade auch einfach nicht small spielen, die Warriors, weil sie nicht genug Personal auf dem Flügel haben. Da fehlt halt wieder Durant oder halt Iguodala kann halt auch nicht so viel spielen. Ja, ist halt einfach schon 35 und angeschlagen und alles. Der hat 29 Minuten gespielt. Ich glaube, man kann ihm nicht viel mehr Minuten geben. Livingston hat 18 Minuten gespielt. War jetzt auch nicht so toll, aber so viele andere Optionen haben einfach die Warriors da nicht mehr. Aber ich glaube, auch ein Livingston kann in seinem Alter, will ja nach der Saison wahrscheinlich in Rente gehen, auch nicht wirklich mehr seine 25 Minuten oder sowas abreißen, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war, auf hohem Niveau. Weil sonst würde ich halt sagen, könnten die Warriors ja einfach mal wieder small gehen mit Draymond auf der 5. Das ist halt aktuell gerade auch keine Option, oder dass man irgendwie im Alfonso McKinney 25 Minuten gibt oder so.
Ja, und das Problem bei den Warriors, wenn sie small spielen wollen, ist eben, dass mehrere ihrer besseren Spieler gerade big sind. Ne? Also ja. Looney hat halt sehr gut gespielt in den Playoffs. Cousins kommt jetzt zurück, dem muss man natürlich auch Minuten geben. Und ja, dann wird es eben schon schwer. Ne? Wenn man dann auch noch small spielt, dann muss man eben anderen Leuten mehr Minuten geben, die schlechtere Spieler sind. Und ich muss sagen, was ich jetzt einfach, wenn man sich den Kader nochmal so anguckt, bei den Raptors dagegen so krass finde, ist, wenn man sich die Spieler anguckt, die im Moment Minuten bekommen, die können alle schießen und die sind alle gute Verteidiger. Und das ist eben wirklich richtig krass. Und das ist eben noch der Grund, warum Draymond Green jetzt im ersten Spiel so große Probleme hatte, seine gewohnte Defense zu spielen, was er gegen Portland super machen konnte, weil die so viele schlechte Schützen haben. Du kannst einfach bei den Raptors niemanden stehen lassen. Und wenn dann eben Siakam so ein Spiel hat, den auch nicht. Also der hat jetzt nur 2 von 3 Dreier genommen, aber die waren beide above the break. Und ja, man sieht es ja auch, selbst wenn Siakam jetzt nicht die ganze Zeit draußen steht und den Floor stretcht, er ist überall auf dem Feld eben ein sehr gefährlicher Spieler. Und also er nimmt damit eben eigentlich Draymond Green auch noch eine sehr, sehr große Stärke. Das heißt, der ist auch nochmal dezimiert im Gegensatz zu den Serien vorher. Ich sehe wirklich so ein bisschen schwarz für die Warriors, muss ich sagen. Mhm. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr sehe ich schwarz. Und ich finde auch einfach, in diesem Spiel wirken die Raptors die ganze Zeit so, auch wenn der Vorsprung jetzt gar nicht so groß war, we got this. Wir haben das Ding hier völlig im Griff. Und immer wenn die Warriors ein bisschen rangekommen ist, wo man manchmal sieht, dass Teams dann eben einbrechen, so wie es Portland auch passiert ist, und man hatte einfach immer das Gefühl, irgendwer nimmt den Ball und schmeißt den einfach rein, weil die das Selbstvertrauen haben. Und da ist eben Kawhi ein Faktor. Green hat jetzt auch ein gutes Spiel gemacht, im Gegensatz zu den Spielen vorher auch wichtig. Und dann eben auch Fred Van Vliet. Immer wieder Fred Van Vliet, der echt auch ein ziemlicher Killer ist, auch ein paar Mal schön zum Korb gegangen ist. Also das sieht echt ziemlich stark aus, was die Raptors da machen. Jonathan, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, vor der Serie war einer der Punkte, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe bei den Raptors, ob Gasol von den Warriors so ein bisschen attackiert und bestraft wird für seine nicht ganz so schnellen Füße. Wie hast du denn Gasol in der Defense gesehen, zudem, dass er 20 Punkte gemacht hat und in der Offensive ein sehr starkes Spiel gemacht hat?
Ja, defensiv fand ich ihn auch echt stark. Also die Warriors haben gar nicht so viel Pick-and-Roll gespielt jetzt in dem Spiel, wie man das teilweise gegen die Rockets und Blazers dann in der Crunch-Time gesehen hat. Hast du vorhin ja auch schon gesagt, dass sie diese beiden Teams halt auch da extrem auseinandergenommen hatten mit dem Steph und Green Pick-and-Roll. In dem Spiel haben sie es ein paar Mal probiert, auch gegen Gasol, weil es eben auch als seine Schwachstelle gilt. Aber da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Also er hat zwar nicht die schnellsten Füße, hat er noch nie gehabt und wird jetzt auch immer älter, aber er hat es einfach ziemlich klug gemacht und hat sich da immer dann auch Steph Curry direkt in den Weg gestellt, also da so ein bisschen gehatcht. Und das konnte dann auch nicht direkt ausgenutzt werden von den Warriors.
Ja, was ich dabei bei diesem Hatchen ziemlich krass fand, war, also einerseits, was für schnelle, gute Hände Gasol hat.
Ja.
Der war da an mehreren Bällen dran. Mhm. Hat Steph da ein paar Mal wirklich den Ball deflected. Und dann andererseits, sie haben bei diesem Pick-and-Roll meistens dann eben als den nächsten Verteidiger in der Mitte Kawhi Leonard gehabt, der dann da eben auch noch öfter den Steal geholt hat. Also zwei Verteidiger auf Curry und dann in den Passing Lanes Kawhi ist halt schon echt eine krasse Kombination. Und selbst wenn der Pass durchgegangen ist, die Raptors sind so gut darin, hinterher den Raum wieder klein zu machen, haben so viele Leute mit langen Armen und super clevere Verteidiger. Und das ist, glaube ich, echt der größte Punkt. Die Miscommunications, also bei den Warriors waren sehr viele, also auch so wirklich, was ich vorher bei Portland in der Serie moniert hatte, dass sie einfach keine Hilfe spielen oder dass die erste Hilfe kommt und dann die zweite Hilfe nicht. Das haben die Warriors dieses Spiel auch gemacht. Und mehrere Situationen, wo der Ball dann rausgekickt wird in die Dreierlinie und alle Warriors stehen, gucken zum Schützen, keiner bewegt sich und der Schütze schießt den freien Dreier rein. Davon gab es mehrere, wo dann wirklich keiner sich bewegt. Und bei den Raptors habe ich in dem ganzen Spiel eine einzige Miscommunication gesehen und ansonsten sowas von starke Rotations und einfach auch super clever. Und auch da ist wirklich Marc Gasol einer der besten Spieler in der Liga. Oh, Entschuldigung. Einer der besten Spieler in der Liga immer noch. Und er hat zwei Steals und einen Block gemacht, aber er war mindestens noch an 3, 4, wenn nicht sogar 5 weiteren Ballverlusten der Warriors direkt beteiligt und ist einfach da eine starke Präsenz gewesen. Also mir hat auch dieses Zusammenspiel aus Hatchen und Switchen sehr gut gefallen und das war eigentlich immer die richtige Entscheidung dann.
Ja, das war auch eine meiner großen Fragen vor der Serie, was macht Kawhi Leonard defensiv? Also was ist seine Aufgabe? Es wurde spekuliert, ob er vielleicht gegen Steph gestellt wird direkt. Das haben wir jetzt so nicht gesehen. Das haben eher Lowry übernommen und dann halt auch Van Vliet. Jedes Mal, wenn er drauf war, und wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, gegen Van Vliet hat Curry einfach gar nichts gemacht. Ich glaube, 2 Punkte in über 30 Possessions. Ich habe es gerade nicht mehr richtig im Kopf, weil ich habe es vorhin irgendwo gelesen. Also wirklich kaum Würfe auch überhaupt losbekommen. Der hat ja im ersten Viertel gleich 11 rausgehauen. Dachte man schon, okay, kommt jetzt das Steph Curry 40-plus-Punkte-Game oder sowas. Am Ende 34 ist, wie gesagt, gut, er war auch effizient und so, aber teilweise halt wirklich nicht mal Würfe losbekommen. Du hast ja vorhin auch erklärt, wie seine 3 überhaupt nur zustande gekommen sind, weil Van Vliet ihm einfach überhaupt keinen Platz lässt, sich um die Screens kämpft und ihm einfach keinen Raum lässt. Und Leonard hat jetzt halt den Luxus, dass er im Halbfeld jetzt nicht Durant verteidigen muss, weil er nicht dabei ist, sondern halt einfach gegen Iguodala, und da kann er dann natürlich auch absinken, denn Iguodala ist einfach ein inkonstanter Schütze, der hat seit der zweiten Runde keinen Dreier mehr getroffen, also gegen die Blazers.
Ja, seit dem Spiel 6 gegen Houston, wo er 5 von 7, glaube ich, getroffen hat, hat er keinen Dreier mehr getroffen.
Genau, und die 5 Dreier damals, das waren die meisten seit 2013, also...
Ah, die armen Rockets.
Erstens das und zweitens zeigt es einfach mal wieder, Iguodala ist kein konstanter Schütze. Ja? Also der ist zwar 2015 Finals-MVP geworden, hat da eine krasse Leistung gezeigt, der hat seine 3 auch mal wieder getroffen und natürlich gut gegen LeBron verteidigt und so, aber er ist einfach ein Spieler, den kann man stehen lassen und er bestraft es meistens halt nicht. Heute auch wieder 0 von 4. Und das.
Ja, da muss ich auch sagen, wenn du es schaffst als Toronto Raptors, dass Iguodala 4-mal den Dreier wirft und Klay Thompson nur 6-mal, dann hast du was richtig gemacht. Definitiv.
Ja, ich wollte noch kurz was zu den Schützen der Raptors sagen, weil Arne gerade gesagt hat, da kann man keinen stehen lassen. Also wenn die alle so treffen wie heute, natürlich nicht, aber ich sehe es halt nach wie vor so. Und das war ja gegen die Sixers teilweise ein Problem und auch in den ersten 2 Spielen gegen die Bucks, dass die halt nicht immer konstant treffen. Also es war super, dass Danny Green jetzt mal wieder getroffen hat, 3 von 7 von Downtown, nachdem der ja in der letzten Runde irgendwie gar nichts getroffen hat. Dann Gasol haben wir auch schon Spiele gesehen, ja, wo der halt dann 0 von 4 geht anstatt 2 von 4 oder halt 0 von 2, weil er überhaupt nur 2 Dreier nimmt. Das war jetzt natürlich schön zu sehen, dass er hier nicht großartig gezögert hat und die Dinger einfach reingejagt hat und die Hälfte davon getroffen hat. Siakam hatte ich ja schon ausgeführt. Der hat gegen eine Serie gegen die Bucks die ersten zwei Spiele ja auch gar nichts getroffen, auch 0 von 7 aus den Ecken, die er in der Regular Season noch ganz solide getroffen hat. Above the Break trifft er eh nur irgendwas mit 20%. Da hat er heute auch zwei davon reingenagelt. Das sind einfach Sachen, da bin ich mir nicht sicher, dass wir das jetzt jedes Spiel von den Raptors sehen. Also ich glaube, da können einfach auch Spiele sein, gerade in Oakland dann, wenn sie nicht diese frenetische Halle da im Air Canada Center, oder nee, das heißt mittlerweile anders, glaube ich, auf jeden Fall in der Halle in Toronto haben.
Hat einen
anderen Sponsor mittlerweile, ist was ich blöd finde, und deswegen habe ich es mir auch nicht gemerkt, offensichtlich. Kyle Lowry haben wir jetzt auch gesehen, 1 von 5 von Downtown, ja, der ist auch extrem inkonstant, was das Scoring angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ich glaube nicht, dass er trotzdem ein extrem gutes Spiel hatte, meiner Meinung nach. Also der war auch ein großer Anteil von dieser extrem starken Defense der Raptors. Der hat da oft als kleinster Spieler wirklich noch dann die Rotation zum Korb gemacht und da dann halt noch den Wurf irgendwie contestet, hat wieder zwei Charges gezogen, die sind so oft fragwürdig, aber hat jetzt die meisten der ganzen Playoffs gezogen mit 14 oder 15. Van Fleet auch nur 1 von 4, ja, da waren zwar wenig freie Dreier dabei und die Warriors haben dann sehr viel besseren Job gemacht als die Bucks oder haben das einfach höher priorisiert, dass er da keine freien Dreier bekommt, das war ja auch eine heiße Thematik in der letzten Runde, warum Van Vliet so viele Dreier bekommt und so und warum er dann auf einmal so gut trifft, wenn er davor nicht getroffen hat und so weiter. Jetzt, wie gesagt, in dem Spiel nur 1 von 4, musste dann da auch mal Pull-Up-Zweier nehmen, weil halt der Closeout an die Dreilinie noch kam. Und Ibaka wieder 0 von 2, ja, das ist nach wie vor einfach keine großartige Gefahr von Downtown in diesen Playoffs. Paul hat seinen Dreier auch nicht getroffen. Da würde ich auch nicht jedes Spiel von ausgehen. Also das ist schon relativ shaky nach wie vor von Downtown, finde ich, bei den Raptors. Also da kann es auch mal in die andere Richtung laufen, ein, zwei Spiele. Und dann haben sie halt offensiv auch gleich ein kleines Problem. Also sie haben jetzt halt nur mit 9 Punkten gewonnen. Ja, das muss man wirklich nach wie vor, oder muss man halt immer wieder sagen. Und 9 Punkte sind 3 Dreier. Wenn sie halt nur 10 von 33 Dreier treffen statt 13 von 33, dann haben wir ja gleich ein viel knapperes Spiel.
Ja, also ich würde mal prognostizieren, diese krassen Runs, diese krassen Scoring-Outbursts und diese krassen Turnarounds wie gegen Portland werden wir in dieser Serie nicht sehen. Dazu muss ich sagen, dass bei Toronto jetzt gerade in den letzten Spielen natürlich, weil es jetzt einfach rund läuft, aber die Quoten viel, viel besser waren und jetzt gerade man wirklich eigentlich niemanden stehen lassen kann. Und was ich einfach auch sehr interessant finde bei den Raptors und auch was wirklich so ein richtiger Championship-Modus ist, wenn einer die Leistung nicht bringt, die er sonst bringt, dann kommt ein anderer und bringt eine super Leistung. Und auch, dass wenn jemand richtig heiß läuft und es bei jemandem richtig gut läuft, dass derjenige dann das Spiel auch einfach mal übernimmt. Mhm. Was ich auch einfach sehr Championship-Kaliber-mäßig finde. Dass man einfach merkt, das ist eine sehr organische Mannschaft, die das macht, was funktioniert. Die versucht, den Gameplan des Gegners wirklich auseinanderzunehmen. Kawhi, der forciert dann nicht 25, 30 Würfe, obwohl das andere Team alles dafür tut, ihn zu stoppen, sondern dann läuft der Ball, dann wird der freie Mann gefunden und dann werfen die Leute eben auch die richtigen Würfe. Also in diesem Spiel hatte zum Beispiel dann eben Marc Gasol freie Dreier, die er dann teilweise in der Serie gegen Philly nicht genommen hat und jetzt nimmt er die Dinger eben. Er zögert teilweise immer noch 5 Sekunden, wenn er die Zeit hat, aber er nimmt die Dinger dann eben. Und also ich sehe schon da gerade eine Mannschaft, die sehr, sehr stark sich gefunden hat und wo alle das Selbstvertrauen haben und ja, es schießen nicht immer alle gut, aber es schießen halt genug Leute gut, dass man eben diese krasse, super, super krasse Defense, die man hat, die im Halfcourt ja wirklich schon historisch gut ist gerade, die fast nichts zulässt, dass man die eben nutzen kann, um die Spiele dann eben zu gewinnen. Also die Defense ist wirklich so überragend gut. Also da sind wirklich teilweise Rotations dabei, die so komplex sind, die so kompliziert sind, wo sie mehrere super, super schwere Situationen innerhalb von 5-6 Sekunden auflösen. Zum Beispiel, dass der Ball geht in den Low Post und dann ist da ein kleiner Spieler drauf, die wollen den aufposten und sie switchen das schnell, dann machen sie den nächsten Closeout, die nächste Rotation und lassen die Schützen stehen, gehen auf die Shooter rauf, alles richtig. Also es ist wirklich sehr, sehr stark. Und von daher, also gegen diese Defense so zu scoren, dass man dann eben die Offense der Raptors schlägt, das wird sehr, sehr schwer.
Definitiv.
Ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu dem Spiel, was ihr noch anbringen wollt? Irgendwas, was wir noch nicht genannt haben? Scotia Bank Center heißt übrigens die Halle jetzt.
Ah, ja, genau.
Ja, Nils, dann habe ich noch mal eine Frage an dich. Und zwar, jetzt sind die Raptors im Finale, haben das erste Spiel gewonnen und man sieht ja, was da in Toronto gerade los ist. Die Halle ist voll und super laut. Außen ist, wirkt es so, als wenn die ganze Stadt voll ist, wie eine Fanmeile bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja.
Sowas sieht man bei kaum einem anderen Team. Dieser Run in die Finals und diese Atmosphäre und diese Stadt, glaubst du, es ist überhaupt möglich, dass Kawhi Leonard dieses Team nach dieser Saison noch verlässt, egal ob sie jetzt den Titel gewinnen oder nicht? Meinst du, es ist möglich, dass er weggeht oder haben sie schon jetzt safe gemacht, dass er da bleibt? Kann man so eine Situation gar nicht verlassen?
Also niemand kann ja in den Kopf von Kawhi Leonard reinschauen und ich glaube, es ist auch recht schwierig. Ich finde, er ist als Person recht schwer zu deuten. Er hat sich auf jeden Fall noch nicht so in der Hinsicht geäußert und ist da definitiv vorsichtig. Auch von Seiten seines Managements ist jetzt sozusagen erstmal die Aussage, der Blick auf die Finals gerichtet und danach schauen wir weiter. Ich kann nur sagen, wenn ich an seiner Stelle wäre und ein ganzes Land mich schon liebt, weil es ist ja in Toronto tatsächlich nicht nur Toronto, sondern mittlerweile ganz Kanada, die dahinter stehen, die auch als Kanada dann ihre erste Final-Performance jetzt haben. Und ja, also er sollte es tun. Er sollte bleiben und diese Franchise sollte bestehen bleiben. Aber ich glaube, ich würde mein Geld nicht darauf wetten. Und ich würde es jetzt auch Jonathan mit seinen Wettquoten nicht raten. Ich kann mir schon vorstellen, dass da eben noch Sachen passieren, die vielleicht dann in dem Sinne ein bisschen irrational sind. Aber in Toronto fangen jetzt schon die Cafés an, und die Restaurants anzubieten, dass Kawhi lebenslang dort frei speisen und trinken darf, wenn er bleibt. Und da gibt es schon richtig so Logos und Aufkleber. Aus dem Jurassic Park, der vor der Halle steht, ist mittlerweile Jurassic World geworden. Und
ja.
Es sind unglaublich viele Leute da. Es ist wirklich Festival-Atmosphäre. Sie haben einen Prominenten an der Seitenlinie stehen, der auch mal die Coaches ein bisschen umarmt und auch ein bisschen für Stimmung sorgt. Also sie sind von 0 auf 100 in dieser Saison gekommen und es ist auf jeden Fall ein Name. Sie haben ein cooles Logo. Ich kann mir vorstellen, dass es einiges lostreten könnte und Kawhi könnte der geliebte Star in dieser Stadt sein. Wenn er jetzt nochmal wechselt, dann muss er das in der neuen Stadt nochmal machen. Das könnte er vielleicht bei den Clippers oder so tun, aber...
Ja, man muss sich einfach nur mal vorstellen, also egal, ob sie den Titel jetzt gewinnen oder nicht, man muss sich einfach nur mal vorstellen, er geht zu einer anderen Truppe, zum Beispiel zu den Clippers, und dort haben sie nicht den Erfolg, fliegen in einer zweiten Runde raus oder sowas.
Yeah.
Dann würden alle Leute immer sagen, was wäre gewesen, wenn Kawhi Leonard bei den Toronto Raptors geblieben wäre. Ein Punkt, den ich noch sehr, sehr gut finde, der für die Raptors spricht, ist Masai Ujiri, der dieses Team so gut zusammengebaut hat und von dem ich schon seit Jahren sehr viel halte als GM. Dann habe ich noch eine Frage an Jonathan. Jonathan, wie siehst du denn die Situation mit Drake? Weil ich höre sehr viele negative Äußerungen zu dem Verhalten von Drake und ich sehe das persönlich alles eher so ganz lustig und positiv und finde es sehr gut, dass er da an der Seite steht und so als Ambassador für die Raptors und für die Liga irgendwie da ist. Wie siehst du das?
Juckt mich ehrlich gesagt nicht so. Also ich kann es auch nicht verstehen, wieso das so viel Aufmerksamkeit bekommt, deswegen will ich da jetzt auch selber gar nicht so viel drüber sagen, ehrlich gesagt. Also ich finde, es schadet nicht, ich finde es nichts Neues, das haben wir mit Spike Lee schon gesehen in New York, das haben wir mit Jack Nicholson schon gesehen, bei den Lakers, klar, die haben jetzt vielleicht nicht den Coach eine spontane Massage in der Seitenlinie gegeben, aber es ist halt Drake und er ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern er ist ja sogar, hat eine Funktion beim Team, ja, Global Ambassador oder wie sich das da schimpft, was da seine Aufgabe ist. Also er gehört ja irgendwie da dazu, er gehört dahin, er ist von da und er kann das auch machen. Und ja, mich stört das jetzt nicht besonders. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan davon bin, von seinem Gehabe oder sowas. Ich will jetzt auch nicht seine Musik haten oder sowas. Ich finde, der hat schon Talent und hat seine Stärken. Und ich höre mir auch ab und zu gerne Lieder von ihm an. Meine Freundin ist ein Riesenfan von ihm, deswegen muss ich auch oft seine Musik hören, aber ich finde es nicht schlimm. War das gerade übrigens ein Zufall von dir, Nils, dass du Drake und 0 auf 100 innerhalb von einem Satz erwähnt hast?
Oder? Das war tatsächlich ein Zufall. Also, oder es war unterbewusst.
Ja, okay. Ja. Okay. Er hatte so ein Lyric. 0 to 100 real quick und so.
Ja.
Egal. Ja, also...
Ja, Nils baut öfter mal so eine heißen Sprüche ein.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, so als alter Rapper.
Started from the bottom, now we're here. Toronto Raptors und so, ja.
Ja, genau. Ja, nee, also ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Ich finde es auch eher unterhaltsam und ich kann da nicht viel Negatives dran finden. Noch kurz zur Toronto-Situation und Kawhi. Also ich würde mir da auch überhaupt keine Prognose erlauben. Ich würde auch überhaupt kein Geld drauf wetten, selbst wenn die Quote irgendwie 10 oder sowas wäre. Die Fans müssen natürlich hoffen, dass aus der Jurassic World da jetzt nicht irgendwie The Lost World wird oder so. Oder wie der Film da hieß.
Das könnte natürlich passieren.
Ja, ja, das,
daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Das wäre nämlich bitter. aber gut, in den Filmen ist sie auch so abgelaufen. Nee, also solche Katastrophenszenarien wollen wir jetzt natürlich auch nicht aufzeichnen. Ich fände es auch cool, wenn er bleiben würde. Die Raptors haben ja auch noch ein bisschen Potenzial für die Zukunft, gerade wenn man sich Siakam anschaut. Der ist bestimmt noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Der Rest des Kaders ist schon eher Post-Prime, ja, wenn man sich Gasol, Green und auch Lowry anschaut. Van Vliet könnte vielleicht noch in eine Starterrolle mal reinwachsen. Ibaka ist auch schon eher älter. Paul ist wahrscheinlich auch nur ein Rollenspieler. Also da müsste Ujiri sich dann schon was einfallen lassen, um dann irgendwie um Leonard und Siakam hier vielleicht dann, wenn er sich jetzt langfristig binden würde, da nochmal einen Contender aufzubauen, denn ich glaube schon, dass das jetzt so das Jahr der Raptors ist aktuell. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie dann nächstes Jahr, dass dann vielleicht Gasol, Green und Lowry dann schon nochmal einen kleinen Schritt nach hinten machen, nochmal ein bisschen mehr abbauen und so. Und deswegen sollten sie halt jetzt wirklich gucken, und das haben sie auch gemacht, und deswegen habe ich das ja auch so befürwortet, diesen Move von einem Jahr, dass sie jetzt eben das Maximum rausholen und halt auch DeRozan für Leonard abgegeben haben, obwohl er halt einen kürzeren Vertrag hat und so. Und das hat sich bisher auch voll ausgezahlt. Ich habe es damals schon nicht verstanden, wie man das kritisieren kann. Und jetzt, Stand heute, hat das natürlich noch, macht das noch viel weniger Sinn, dass man das vor einem Jahr kritisiert hat. Aber ja, Kawhi ist einfach sehr schwer zu deuten. Wie gesagt, ich würde mir überhaupt keine Prognose erlauben wollen, wenn er es einfach als wichtiger ansieht, dass er nach Hause zurückkehrt nach Kalifornien und dann nur eine Stunde von seiner Heimatstadt San Diego wohnt, wo er sich jetzt irgendwie auch ein Haus gekauft hat und was man da alles hört. Und dann halt bei den Clippers spielt, die eben auch eine ähnlich gute Organisation sind mittlerweile, wie die Raptors ähnlich gut gemanagt sind, ja auch einen starken Playoff-Run jetzt hatten in der ersten Runde, also eine starke Saison hatten, an deren Ende sie in den Playoffs waren und da dann ja auch noch zwei Spiele den Warriors abgeknüpft haben und so. Das haben wir ja auch alles zu Genüge diskutiert gehabt in meinem Pod, Arne und ich zusammen. Das würde ich jetzt auch nicht als Weltuntergang ansehen für Kawhi persönlich, wenn er sich dann dazu entscheidet, zu den Clippers zu gehen, wenn er zu den Lakers geht oder sowas. Dafür hätte ich keinerlei Verständnis. Hatte ich auch schon bei LeBron ehrlich gesagt nicht. Und das sieht man ja jetzt auch immer mehr über die letzten Wochen, was für eine Trash-Franchise das ist und dass da wirklich einiges im Argen liegt. Also wirklich mies. Ich dachte mal, als Suns-Fan hatte ich es schlimm erwischt. Also bei den Lakers ist es ja die letzten Jahre noch schlechter gelaufen. Die haben ja tatsächlich noch weniger Siege geholt als meine Phoenix Suns, wenn man sich das mal genauer anschaut, und scheinen halt noch schlechter geführt zu sein. Und das halt bei den Möglichkeiten und mit der Kohle, die dahinter steckt und der größten Fanbase der gesamten Erde. Ja, also global haben die Lakers wirklich nach wie vor die meisten Fans. In den USA haben sie die meisten Fans und so. Was sie daraus machen, ist wirklich mies. Und da würde ich mir Kawhi Leonard echt nicht wünschen, auch wenn ich andererseits ihn als wirklich mal gerne als kongenialen Partner von LeBron gesehen hätte, aber halt echt nicht für die Lakers, ehrlich gesagt.
Das hätte gepasst, ja.
Nee, auf gar keinen Fall. Da wird er niemals hingehen. Stell dich mal vor, er geht von den Raptors zu den Lakers. Das geht gar nicht. Das wird niemals passieren. Ja, dann habe ich noch mal eine andere Frage an euch Jungs. Wenn man jetzt die Finals sich insgesamt mal bisher so anguckt, was glaubt ihr denn, welche Spieler ihren Wert als Spieler für die Playoffs gesteigert haben? Also wenn man jetzt einfach zum Beispiel als GM sich die Liga anguckt und sich überlegt, wenn ich ein besonders gutes Team für die Playoffs aufbauen will, welchen Spieler nehme ich? Und was meint ihr, wer hat im Gegensatz zum letzten Regular-Season-Spiel zum jetzigen Zeitpunkt seinen Wert am meisten gesteigert oder vielleicht auch am meisten verringert? Das können wir auch mit reinnehmen. Willst du mal anfangen, Jonathan?
Ja, also du hattest es ja so grob umrissen, wie wir das jetzt definieren hier, diese Kategorie gestern in WhatsApp. Und ist jetzt nicht ganz die Definition vielleicht, aber ich habe gedacht, dass viele bestimmt jetzt ein bisschen anders denken über Giannis Antetokounmpo im Vergleich zur Regular Season. Ich glaube nach wie vor, dass er MVP wird und das auch verdient. Aber ich glaube, man hat schon ziemlich deutlich gesehen, spätestens dann eben in den Conference Finals, wo seine Limitationen eben auch noch liegen. Ja, also er ist zwar erst jetzt, es war seine Age 24 Season, also da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben und ich glaube auch, dass er sich weiterentwickeln wird. Aber man hat, glaube ich, auch deutlich den Unterschied gesehen zu Kawhi Leonard. Das hast du auch schon vor einer Woche in eurem Podcast gesagt gehabt, dass man da wirklich sieht, was der wertvolle Spielertyp ist in den Playoffs. Man kann Antetokounmpo einfach nicht im Halbfeld den Ball in die Hand geben und sagen, hier, jetzt regel mal für uns. Ja, du bist unser bester Spieler, du bist der Superstar, du bist der MVP, du bist der Erbe von LeBron oder was da auch immer so durch die Medien kursiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist er halt noch nicht. Ich hatte das auch in meinem Pod gesagt, ich weiß nicht, ich glaube nach Spiel 6 der Eastern Conference Finals war es, nachdem sie ausgeschieden waren, dass halt LeBron zum Beispiel 2007 diesen einen Stretch hatte, dieses eine Spiel, wo er im vierten Viertel und Overtime gegen die Pistons alle Punkte der Cavs gemacht hat, einfach weil da sonst nichts ging und weil er nicht zu stoppen war. Und das kann man sich bei Antetokounmpo halt noch nicht vorstellen. Einfach weil er noch im Halbfeld zu leicht zu verteidigen ist mit einem Defender wie Kawhi und dann halt noch der Help. Das kann er nicht bestrafen. Und ja, er hat als Creator da noch seine Nachteile und ist da halt einfach noch relativ einfach aus dem Spiel zu nehmen. Also der macht da natürlich schon seine 20 plus Punkte, aber wirklich 30 plus dann konstant zu machen, da hat er Probleme. Er hat defensiv natürlich einen riesigen Einfluss, das ist keine Frage. Aber man konnte ihn jetzt auch nicht one-on-one irgendwie auf Kawhi Leonard abstellen. Dazu ist er dann auch nicht der richtige Spielertyp. Wenn er den Ball nicht in der Hand hat, hat er halt auch nicht die Gravity, weil wenn er irgendwie in der Dreilinie rumsteht, kann man ihn einfach da stehen lassen, mehr oder weniger. Also er muss jetzt wirklich noch in der Offseason an seinen Fähigkeiten mit dem Ball in der Hand arbeiten, an seinem Pull-Up-Jumper arbeiten, an seinem Dreier allgemein arbeiten, auch an seinem Freiwurf arbeiten. Er hat jetzt auch in der Postseason seine Freiwürfe schlechter getroffen und da wichtige Punkte liegen lassen, ist halt auch ein Problem. Ja? Wenn du ihm dann halt mal einen Ball in die Hand drückst und dann geht er zum Korb, kommt auch zum Korb, und dann wird er da gefoult und er dann die Freiwürfe halt einfach nicht treffen kann. Das ist einfach keine Option aktuell hier, Giannis, wie man sich das von einem MVP wahrscheinlich erhofft hat, noch vor den Playoffs. Und das ist jetzt halt, als er das erste Mal so weit gekommen ist in den Playoffs bis in die Eastern Conference Finals, aus meiner Sicht offensichtlich geworden. Das ist wie gesagt kein Weltuntergang. Er kann sich da noch verbessern. Ich traue es ihm auch zu. Er hat sich die letzten Jahre so stark verbessert. Aber jetzt stand heute, glaube ich auch, dass er in den Finals, wenn die Bucks es geschafft hätten, nachdem sie schon 2-0 vorne waren, hier gegen die Warriors auch an seine Grenzen gestoßen wäre. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier jedem schon so bewusst ist. Deswegen wollte ich ihn jetzt hier mal nennen.
Ja, finde ich eine gute Wahl für jemanden, der vorher einen besseren Ruf hatte. Also ich muss auch sagen, dass ich gerade das sehr beeindruckend fand, jetzt in der Serie gegen die Raptors, wie er dann eben wirklich einfach seinen Jumpshot irgendwann fast teilweise in wichtigen Phasen mehr genutzt hat als seinen Zug zum Korb, weil er einfach nicht mehr durchgekommen ist. Das war schon ziemlich beachtlich. Nils, wen hast du denn?
Ja, ich habe versucht, mir auch so ein bisschen statistisch Spieler anzusehen und hatte dann gleich Leute im Kopf, die ich mir dann mal angeguckt habe, statistisch, was haben die in der Saison so gemacht und dann in den Playoffs. Da ist mir mal aufgefallen, dass auch so die Spieler, die ich jetzt im Kopf hatte, ich habe mir zum Beispiel CJ McCollum angesehen, Jimmy Butler, habe mir dann auch so mal so Bankspieler angesehen, die teilweise so krasse Runs hatten wie Rodney Hood. Und da ist es dann doch in der Summe so, dass es statistisch gar nicht so ist, wie ich dachte, dass sie jetzt wirklich mehr im Schnitt haben, vielleicht ein besseres Field Goal oder da unglaublich viel mehr haben. Es levelt sich dann halt irgendwann. Es ist teilweise auch wirklich so, dass in den Playoffs die Quoten auch ein bisschen runtergehen, wahrscheinlich weil das Spiel intensiver ist. So konnte ich bei diesen ganzen Spielern jetzt nicht unbedingt statistisch festlegen, der ist jetzt irgendwie besser geworden, schlechter geworden. Aber tatsächlich ist es schon so, gerade wie bei Spielern wie McCollum und bei Butler so, dass sie gezeigt haben, dass sie in den Big Moments halt da sind, dass sie halt, also wenn wirklich die Scheinwerfer auf sie gerichtet sind, dass sie dann ihre Leistungen bringen. Bei Jimmy Butler sagen jetzt viele, dass er den Max-Vertrag bekommen wird und sich das in den Playoffs jetzt verdient hat. McCollum hat teilweise absoluten Superstar Basketball gespielt in den Playoffs. Aber wenn es wirklich darum geht, wer hat am meisten an Wert gewonnen, dann schließt sich bei mir jetzt gerade so wieder ein bisschen der Kreis. Und da muss ich sagen, es ist Kawhi Leonard. Denn in der Saison hat er viele Spiele verpasst. Wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt. Er war natürlich aufgrund auch der fehlenden Spiele nie so richtig in so einer MVP-Diskussion, aber war auch bei vielen Leuten nicht so auf dem Zettel, wie er es jetzt ist. Nämlich jetzt sagen viele Sportjournalisten, er ist der beste Spieler der Welt, der beste Spieler der NBA. Und das lässt sich bei ihm auch tatsächlich statistisch erstmal zeigen. Nicht unbedingt, dass er der beste Spieler der NBA ist, aber dass er nochmal eine ganze Schippe draufgelegt hat und zwar von ungefähr 26 Punkten auf 30 Punkte. Insgesamt ein besseres True-Shooting als in der Regular Season. Er hat mehr Rebounds im Schnitt, er hat diese großartigen Big Shots getroffen, immer cool in den entscheidenden Szenen, er hat eine atemberaubende Defense, born for the moment. Also da wäre ich dann schon bei Kawhi, um zu sagen, das ist wahrscheinlich der Spieler, den die meisten Franchises mittlerweile so als ersten in ihrem Team haben wollen. Und wenn man dann mal ein Jahr zurückdenkt, wo noch gar nicht so richtig klar war, wie kommt er denn überhaupt wieder, was ist denn überhaupt mit ihm los, warum ist das alles so komisch gelaufen in San Antonio, dann hat er in diesen Playoffs schon mal ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Mhm. Also ich bin auch einer von denen, die sagen, dass Kawhi Leonard im Moment der beste Spieler der Welt ist.
Ich auch.
Und er hat eben auch gerade diesen Kader um sich herum. Also man muss ja wirklich sagen, Kawhi Leonard hätte Antetokounmpo mit einem richtig miesen Kader um sich herum auch nicht so verteidigt bekommen. Also es ist einfach auch diese Kombination gewesen aus Kawhi Leonard auf Antetokounmpo und dann eben alle anderen drumherum. Denn in der Saison hat das ja auch meistens funktioniert, selbst wenn Antetokounmpo dann eben von einem Spieler oder zwei gestoppt werden konnte. Aber die Raptors sind eben dann auch noch so gut da drin, die Dreier zu contesten und teilweise den Bucks sogar die Dreier wegzunehmen. Und das war eben auch noch ein großer Faktor. Ja, also jemand, den ich auf jeden Fall so auf der Liste habe, als jemanden, der für mich so ein bisschen an Wert verloren hat und von dem ich einfach viel mehr erwartet hätte, ist James Harden. Also ich war in dieser Saison ja sehr begeistert davon, was Harden gemacht hat. Ich bin auch einer von denen, die nicht so dieses Spiel der Rockets so sehr kritisieren. Ich bin der Meinung, gerade so in so einem Profi-Basketball wie in der NBA kann man sowas einfach mal ausprobieren und es ist einfach was ganz anderes. Ich finde es sehr schön, dass dieses Team einfach einen komplett anderen Basketball spielt und dass man eben auch, wenn man die Rockets anguckt, jemanden dabei eben betrachten kann, wie er eben diese Possessions wirklich alleine für sich nutzt und dann eben auch das Team um ihn herum so aufgebaut ist. Aber was ich einfach dazu sagen muss, wenn man jetzt die Playoffs betrachtet, es reicht einfach nicht. Es ist zu einseitig und die Last, die Harden da tragen muss, ist einfach zu groß. Von daher finde ich es einfach schade für ihn, dass er es nicht mal reißen konnte. Ich hatte es den Rockets sehr gewünscht, dass sie gegen die Warriors gewinnen, aber selbst mit einem verletzten Kevin Durant konnten sie es nicht packen und da kommt jetzt auch die Reaktion der Rockets und sie haben ja schon gesagt, jeder ist auf dem Tisch, also es wird wahrscheinlich einen kompletten Neuaufbau des Teams geben, obwohl ich da nicht so genau weiß, wie das aussehen soll, denn Chris Paul kann man kaum traden. Capella ist für mich auch jemand, der jetzt wiederholt gezeigt hat, dass er auf dem höchsten Level eigentlich nicht spielbar ist, was aber für mich auch einfach daran liegt, wie die Rockets spielen, denn ich finde, wenn man einfach sieht, dass Capella nicht auf die kleinen Guards ohne Hilfe geswitcht werden kann, dann muss man einfach mal was anderes probieren. Und man sieht ja jetzt gerade, dass wie die Raptors mit Gasol spielen, so eine Mischung eben oft dann eben besser ist. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die Rockets dann andererseits ähnlich wie die Blazers auch auf den hinteren Positionen, wenn sie das eben hatchen, nicht die richtigen Verteidiger haben, um es dann eben zu stoppen. Obwohl es dann eben immer noch besser ist, als dass Capella immer gekillt wird und dann auf der Bank sitzt und nicht mehr spielt. Aber die Rockets sind da gerade in einer sehr schwierigen Situation. Es ist gar nicht klar, ob D'Antoni jetzt wiederkommt. Und offensichtlich haben Harden und Chris Paul ein bisschen Beef miteinander gehabt. Also Harden für mich da eine der Enttäuschungen der Playoffs. Habt ihr noch einen anderen Spieler, über den ihr was sagen wollt, Jungs?
Ich wollte noch kurz was zu den Rockets sagen. Und zwar, ich würde es gar nicht so drastisch sehen. Und ich finde es auch krass, dass sie das Team jetzt anscheinend auseinanderreißen wollen. Denn ich fand auch, dass sie gegen die Warriors jetzt wieder relativ nah dran waren. Natürlich war es enttäuschend, da haben wir auch drüber gesprochen, dass sie selbst nach dem Durant da raus sein nicht gewinnen konnten. Aber sie waren letztes Jahr extrem nah dran, dieses Jahr extrem nah dran. Und dann ist es einfach auch immer ein Stück weit Glück oder Pech. Auch im Profisport, das darf man einfach nie vergessen im Basketball. Es ist nie immer alles 100% auf irgendwelche Entscheidungen oder Leistungen zurückzuführen, sondern manchmal einfach auch eine Make-or-Miss-League. Haben wir ja letztes Jahr gesehen da in Spiel 7 der Warriors, als sie einfach 27 Dreier in Folge nicht getroffen haben. Da können die Leute natürlich immer noch sagen, ja, dann sollen sie halt nicht so viel Dreier nehmen, dann sind sie da auch nicht so drauf angewiesen. Aber ich finde es jetzt schon ziemlich drastisch, weil sie hatten jetzt einfach ein paar Mal Pech. Und ich fand auch Harden in diesen Playoffs meistens, würde ich da eigentlich nichts auf ihn kommen lassen. Also er hatte hier und da vielleicht mal seine schwächeren Momente, aber jetzt nicht so krass, dass ich ihn als Enttäuschung sehen würde. Er ist jetzt nicht so fast schon makellos unterwegs wie jetzt Kawhi Leonard in diesen Playoffs, aber der hat halt einfach auch einen historischen Run. Also das muss man wirklich nochmal sagen. Der spielt einfach richtig krasse Playoffs und schließt jetzt wirklich so langsam in den Kreis der besten aller Zeiten auf, was diese Playoff-Leistung angeht. Ähnlich wie LeBron letztes Jahr, der vielleicht den besten Playoff-Run aller Zeiten hatte. Das haben jetzt auch schon viele vergessen nach dieser ganzen Lakers-Geschichte hier, dass er vor einem Jahr bei den Cavs einfach noch ganz klar der krasseste Spieler der Liga war. Und jetzt ist es halt hier mittlerweile Kawhi Leonard. Und natürlich muss sich Harden als MVP, amtierender MVP und auch jetzt hier wahrscheinlich wieder Runner-Up-MVP und vielleicht hat er sogar eine Chance, doch wieder MVP zu werden. Wir kennen die Ergebnisse ja noch nicht. Natürlich auch daran messen lassen irgendwie, aber ich würde es, glaube ich, nicht so weit zu gehen, zu sagen, dass es jetzt eine Enttäuschung war. Dafür war es einfach zu knapp und dafür waren in den meisten Spielen auch zu gut, finde ich.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte einfach erwartet, dass Harden in zum Beispiel so einem Spiel 6 das für die Rockets dann eben rausreißt.
Ja, ich weiß, das hatte ich auch gesehen auf Twitter und so, da hast du ja auch ziemlich vehement argumentiert, dass er da mehr machen muss, mehr Würfe nehmen muss und so weiter. Ich hab das nicht ganz so schwarz-weiß gesehen, glaube ich, und das ist vielleicht auch deine Diskussion für einen anderen Tag. Da gibt's vielleicht dann noch mal eine Gelegenheit und darum soll es in dem Pod jetzt wahrscheinlich auch nicht gehen, aber ich finde, man kann das zumindest ein bisschen anders sehen und das tue ich halt.
Ja, also genau das Spiel, was du jetzt meinst, da ging es um die Partie 5, das Spiel 5 gegen die Warriors. Da hat Harden in den letzten, ich glaube in den letzten 12 Minuten nur 2 Punkte gemacht. Hat in dem ganzen Spiel nur 16 Mal geworfen. Da gab es dann halt Leute, die gesagt haben, wieso, wenn man sich das anguckt, waren alles gute Plays, alles die richtigen Basketballentscheidungen. Aber ich würde einfach sagen, da erwarte ich mehr von meinem MVP-Kandidat. Er wird ja wahrscheinlich Zweiter bei der MVP-Wahl. Ich hätte da einfach erwartet, dass er das Spiel an sich reißt und dass er eben den Sieg da holt. In dem Spiel danach hat er 35 Punkte gemacht. Also es ist auch nicht so, dass ich Harden jetzt vorwerfe, dass er ganz schlechte Playoffs gespielt hat. Aber ich würde einfach mal sagen, der Stil, mit dem sind sie jetzt nicht zum Erfolg gekommen. Und was ich einfach zu dem sagen würde, was du gerade gesagt hast, ich glaube, also dass sie das Team jetzt so auseinanderreißen, das ist ja noch gar nicht ganz klar, was sie jetzt genau machen wollen. Natürlich werden sie den besten Deal fürs Team machen und vielleicht wollen sie den Kader auch einfach nur verstärken. Aber ich finde, man hat einfach schon gesehen, dass sie mit diesem Stil jetzt erstmal nicht zum Erfolg kommen gerade. Es reicht einfach in den Playoffs dann knapp nicht. Und ich glaube, dass das Problem dabei eben ist, dass Chris Paul ständig nachlässt und dass er in einem Alter ist, wo davon auszugehen ist, dass das nicht unbedingt besser wird. Und dass sie jetzt einfach nochmal versuchen, alles zu unternehmen. Das ist natürlich ein sehr aggressiver Versuch, auch typisch für Morey irgendwie. Und ja, mal sehen, was sie jetzt machen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das Team komplett einreißen. Ich denke, sie werden einfach versuchen, einen besseren Kader aufs Feld zu stellen und dann mal sehen. Jungs, habt ihr noch irgendeinen anderen Spieler, zu dem ihr kommen wollt?
Ich habe noch einen letzten. Ich mach's dann auch schnell. Ich war sehr enttäuscht von Ben Simmons insgesamt in den Playoffs. Würde es dadurch begründen, dass er also statistisch länger auf dem Platz stand, einfach weniger gemacht hat, offensiv, sowohl was Punkte, Rebounds, Assists angeht. Er war einfach zunehmend ein Faktor, den die andere Mannschaft ausgenutzt hat aufgrund seines schwachen Shootings. Und ich glaube, es hat sich einfach nochmal sehr stark manifestiert, dass die Upside, die bei Ben Simmons so stark gesehen wurde, vielleicht nicht so stark ist. Also er hat auch in der Saison ja schon nicht mehr wirklich eine Schippe draufgelegt zu seinem Rookie-Jahr und hat tatsächlich von Kawhi Leonard die Windeln gewechselt bekommen und dann durfte er nochmal spielen gehen. Also Kawhi Leonard war wirklich schon sehr überlegen, was das Matchup anging. Und ich würde sagen, für Ben Simmons war es jetzt, was seinen Wert angeht und auch das Ansehen für ihn und der Entwicklung als Spieler, waren es nicht die besten Playoffs. Und ich würde mir wünschen, dass er dann nochmal die Kurve kratzen kann und vielleicht einen Wurf entwickelt, der zumindest in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein kann.
Ja, ich sehe das gar nicht so unbedingt als Enttäuschung, muss ich sagen. Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe einfach nichts anderes von ihm erwartet, weil er eben auch nichts anderes kann. Ja. Und also es war letztes Jahr schon genauso, er hat sich null weiterentwickelt und dann war es natürlich dieses Jahr wieder die gleiche Nummer. Mhm. Ich habe noch 3 Kandidaten, die ich einfach mal so nennen würde, weil sie alle sehr gute Leistungen in den Playoffs gemacht haben und das kaum jemand vorher erwartet hätte. Enes Kanter, Rodney Hood und George Hill sind da noch Kandidaten. Und gerade Kanter, der hatte so einen, so einen krassen Ruf. Seine Reputation war eigentlich so im Eimer bei den Knicks, nicht mehr gespielt und galt immer als einer der schlechtesten Verteidiger der Liga und hat dann wirklich, also teilweise 37 bis 40 Minuten in Playoff-Spielen in der zweiten Runde gespielt und die Spiele wurden gewonnen. Der hat da seinen Ruf ganz gut wiederhergestellt. Sehr gut für ihn, weil er jetzt auch Free Agent wird. Und Rodney Hood ähnlich, auch bei den Blazers. Und George Hill auch, hat, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. War teilweise besser als Bledsoe auf dem Feld. Hat sehr, sehr gute Defense gespielt, hat seinen Dreier gut getroffen. Auch für ihn sehr, sehr gute Playoffs. Und gerade Hood und Hill, die letztes Jahr bei den Cavs so enttäuschend gespielt haben. Hood phasenweise aus der Rotation völlig rausgeflogen, im Finale sogar sich geweigert, aufs Feld zu gehen, als er eingewechselt werden sollte in der Garbage Time. Und dieses Jahr alle drei ganz gut.
Ja, Hill, ganz kurz noch, hat ein Offensivrating von 138 in den Playoffs aufgelegt, in 15 Spielen.
Mhm. Ja.
Also der war auch einfach richtig fit. Ja? Also nicht nur seine Würfe getroffen, 42% seiner Dreier, 54% aus dem Feld und so, aber der sah auch einfach sehr athletisch aus und hätte im Nachhinein wahrscheinlich noch mehr Minuten sogar sehen müssen. Ist natürlich immer schwer, wenn man hier mit Bledsoe einen Spieler hat, der höher im Standing ist, der jetzt gerade erst verlängert wurde, immer Starter war und so weiter, ihm dann die Minuten da zu klauen und einem Hill zu geben. Aber da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, Kanter hat davon profitiert, dass er einfach nicht so ausgenutzt wurde, aktiv von den Thunder schon direkt in der ersten Runde gegen die Nuggets, war es dann aus meiner Sicht schon ein bisschen schwieriger. Und in den Conference Finals war er dann auch gegen die Warriors dann auch überhaupt nicht mehr spielbar eigentlich. War auch natürlich angeschlagen schon fast die ganzen Playoffs mit seiner Schulterverletzung. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie viel man darauf schieben kann, wenn er nicht so gut aussah. Beziehungsweise muss man ihm das hier vielleicht noch ein bisschen höher anrechnen. Dann kam auch noch Ramadan hinzu, wo er nichts getrunken, nichts gegessen hat, vor und während den Spielen natürlich. Aber ich finde, spätestens in den Conference Finals hat man dann halt schon wieder seine Limitationen gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da die Hauptfaktoren waren, aber da fand ich ihn wirklich nicht mehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ganz klar so. Da habe ich auch bei Twitter geschrieben, ab jetzt ist Kanter wieder nicht mehr spielbar. Ja. Es ist dann auch teilweise wirklich einfach schlechte Defense von ihm gewesen. Also das war auch so ein bisschen der Gameplan in Spiel 1 gegen die Warriors, aber er war einfach bei der Pick-and-Roll-Defense viel zu weit weg. Sie haben Drop gespielt und er stand quasi mitten in der Zone und Steph Curry hatte den offenen Dreier. Das haben aber die anderen Center in dem Spiel auch so gemacht. Nur das Problem ist eben bei Kanter auch, wenn er näher rangeht, dann geht Steph Curry halt jedes Mal einfach an ihm vorbei. Aber trotzdem würde ich schon sagen, für seinen Ruf war das sehr, sehr gut. Auch was ich gerade nochmal gedacht habe, was man vielleicht auch gar nicht so unbedingt weiß oder vergisst, in der Serie jetzt Bucks gegen Raptors, da haben ja George Hill und Kawhi Leonard gegeneinander gespielt, die am Draft Day von Kawhi gegeneinander getradet wurden.
Ja.
Und jetzt ist George Hill der Backup Point Guard und Kawhi Leonard ist der beste Spieler der Liga. Das ist auch sehr, sehr schön, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen.
Ja, da fällt mir gerade nochmal ein, weil ich so ein Video gesehen habe, was der Stand der Dinge war, das letzte Mal, als LeBron James nicht in den Finals war, 2010, da hat Kawhi Leonard noch im College gespielt.
Ja, ist es nicht erfrischend, so schön, kein LeBron und keine Warriors und keine Cavs in den Finalspielen. Sehr erfrischend. Ich muss sagen, ich war vor dem Finalspiel jetzt letzte Nacht, als ich da gesessen habe und es ging so in 5 Minuten los, wirklich so heiß und so aufgeregt, wie seit Ewigkeiten nicht mehr vor einem Basketballspiel, das ich mir live auf dem Fernseher angucke nachts. Das war schon wirklich sehr, sehr schön und für mich wirklich ein fantastisches erstes Finale. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Da stimme ich jetzt zu.
Ja. Ich stimme nicht zu, dass ich LeBron gerne nicht in den Finals sehe, einfach weil ich gern gesehen hätte, wie er so diesen Titel als bester Playoff-Spieler der Welt hier verteidigt und er ist halt gerade noch in der Prime und wer weiß, wie das in 1-2 Jahren aussieht. Deswegen ist es für mich nach wie vor ein Desaster, dass er zu den Lakers gegangen ist, aber ansonsten stimme ich dir auch zu.
Ja, ich bin einfach mal wieder für ein bisschen frisches Blut, neue Zeiten und von daher...
Ja, er hätte ja vielleicht mit einem anderen Western Conference Team in die Finals kommen können und dann gegen die Raptors oder was.
Ja, mit den Utah Jazz zum Beispiel. Das wäre cool gewesen. Okay, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mal wieder, Jonathan. Immer wieder eine Freude, mit dir über die NBA zu reden. Checkt alle Jonathans Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Jeden Tag NBA. Auch nach den nächsten finalen Spielen. Immer gleich morgens im Podcatcher. Und ja, vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Jonathan. Und wir hören uns ungefähr nächste Woche.
Danke euch. Bis dahin. Ciao.
Bis dann.
Ciao.